Er wiegt tatsächlich 3,2 Kilo.
Gut, aber 3 Pakete Mehl.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen, liebe Reingezwitschert-Fans, zu einer neuen Episode von eurem Vogel-Lieblingspodcast. Wir sind hier wieder in Berlin, haben uns hier schön gemütlich hingesetzt, Schuhe ausgezogen, sind bereit hier im Tonstudio für eine neue Episode. Und wir, das sind mein liebster Kollege Martin Rümmler.
Und natürlich der liebenswerte Fabian Karwinkel. Und wir sind heute mal wieder zu dritt, nicht ganz im Studio hier, aber uns zugeschaltet ist Kim Lindner vom DDA. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Ich glaube, die Frage, ob da Verwandtschaft zum Herrn Lindner besteht, vom ehemaligen Finanzminister. Okay, einmal ausschließen am Anfang des Podcasts. Alles klar. Ja, Kim, super schön, dass du dabei bist. Und wir fangen trotzdem hier in unserer gewohnten Manier an, einen Vogelfakt, einen unnötigen zu präsentieren.
Den du natürlich rausgesucht hast und uns kredenzt. Bitte.
Kim, und ich dachte mir, ich mache einen zum NABU, damit fange ich an. Und ich habe sogar einen quasi zum DDA. Und zwar der NABU-Fakt. Martin, könntest du vielleicht sogar drauf kommen bei der 71?
Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. 1971 wurde der erste Vogel des Jahres gewählt.
Super, richtig. Und Wer war das? Wer ist es geworden?
Oh, warte, war das der... jetzt hast du mich Wanderfalke.
Richtig, korrekt. Ja, also Martin hat schon gesagt, 1971 wurde der erste Vogel des Jahres gekürt, der Wanderfalke. Bei dem Rebhuhn, was jetzt Vogel des Jahres ist, handelt es sich um den 56. Vogel des Jahres. Insgesamt wurden bisher 48 Vögel gekürt, nämlich manche zweimal. So, das soweit zum NABU-Fakt. Oder DDA-Fakt ist so ein bisschen an die DDA-Zahlen, die es ja online gibt. Und über Zahlen werden wir heute noch ganz viel reden und auch über diese ganzen Abkürzungen. Ne? Das ist nämlich die Körpergröße in Zentimetern der, ich spiele sie ein. Erkennt ihr sie?
Ich traue es mir nicht zu sagen. Okay. Kim, du?
Also
es ist auf jeden Fall nicht, dass ihr ganz falsch seid. Okay.
Also es ist eine Gans, so viel steht schon mal fest. Ich würde sagen, es ist die Blässgans, weil es so hoch ist.
Korrekt, genau. Und dieser etwas hohe Ton, gerade auch viel zu hören. Und die Zahlen vom DDA belaufen sich auf ca. 500.000 Individuen als Rastbestände. Also die Blässgans brütet nicht in Deutschland, sondern sie überwintert hier. Sie kommt aus ganz, ganz nördlichen Gefilden. Ganz, ganz nördlich. Okay, ganz Witze sind einfach low-hanging fruits.
So, okay.
Ja, so viel zur Zahl des Tages.
Und Thema des Tages ist nicht nur der DDA, also der Dachverband der deutschen Avifaunisten und wie wir sehen auch der deutschen Avifaunistinnen, sondern es geht heute auch um den ADEBAR und um das Monitoring für Vögel im Allgemeinen. Aber dazu später mehr. Zunächst kommen wir erstmal zur Einsendung einer Zuhörendenfrage. Und die Einsendung kommt heute von Peter und Herbert. Die hat uns per Mail erreicht und zwar aus Costa Rica, wenn ich das richtig verstanden habe. Lieber Fabian, lieber Martin, heute haben wir 2 Kätzerle gesehen. Ihr begleitet uns auf unserer Costa Rica-Reise in Gedanken und im Herzen. Wir genießen euren Podcast, können über den Giz und die Fähigkeit, sich mit Vögeln zu beschäftigen, stets amüsieren und erinnern uns auch gern an unsere gemeinsame Exkursion zu den Seen in den Berliner Norden. Wir freuen uns über neue Folgen von Reingezwitschert und wünschen euch alles Gute. Danke, lieber Peter und lieber Herbert.
Das fand ich so süß, dass wir Grüße aus Costa Rica kriegen. Das wollte ich gerne mit reinnehmen und vielen, vielen Dank. Sie bedanken sich auch in der Mail über die App-Folge, weil das hat ihnen geholfen, über Merlin und über eBird auch verschiedene Vögel in Costa Rica zu sehen. Ich habe schon gesehen, die haben so einen kleinen Blog, auch der Reihenkranich, sowas wie der Blauhär, tolle Vögel, der südamerikanische Triel. Also da waren schon einige ornithologische Schmankerle. Und ich würde sagen, frohes Birding. Zurück nach Costa Rica und an dieser Stelle schon mal einen ganz sanften Teaser. Es wird vielleicht irgendwann mal eine Reingezwitschert-Exkursion nach Costa Rica tatsächlich geben. Dazu aber bei Gelegenheit mal mehr. Das erzählen wir dann.
Die Vogelnews.
Natürlich haben wir euch heute auch Nachrichten aus der Vogelwelt mitgebracht. Die erste kommt von Fabian und ich lese seine Schlagzeile vor. Pinker Panther war gestern ungewöhnlicher Mäusebussard bei Bonn.
Ja, diese Nachricht mussten wir mit aufnehmen. Ich hatte gedacht, die hätten wir schon mal gebracht, weil ich glaube, das Bild habe ich so im November bekommen von diesem Vogel. Aber ich glaube, wir haben das nicht getan. Mm-mm. Und jetzt holen wir das nach, weil es auch gerade ganz doll durch die Populärmedien geht. Habt ihr davon gehört? Von einem pinken Mäusebussard? Darum geht's.
Ja, ich habe es tatsächlich auch auf Social Media gesehen.
Also, wir befinden uns in der Nähe von Bonn am Meßdorfer Feld. Und eine Mitarbeiterin, Paula, von der biologischen Station hat einen großen roten Vogel entdeckt und dachte sich, so viele große rote Vögel gibt es eigentlich nicht bei uns, nämlich gar keinen. Und hat auch ein Foto geschossen. Und es ist tatsächlich ein Mäusebussard, der ganz, ja, man kann schon sagen, fast neonpink, also ganz, ganz doll pink gefärbt ist im Gefieder. Normalerweise ist der Mäusebussard ein brauner Greifvogel, dieser eben nicht. Und da fragt man sich natürlich ganz schnell, woran hat es gelegen? Warum ist der pink? Und es gibt verschiedene Theorien. Also wurde dann sowas diskutiert, wie der hat ganz viele, wie so ein Flamingo, ganz viele rote Farbstoffe aufgenommen, ganz viele Carotinoide. Oder der hat so einen sogenannten Erythrismus. Das kennt man vielleicht, wenn ihr schon mal Heuschrecken suchen wart. Vielleicht ihr Zuhörer.
Wer macht das nicht?
Noch nicht so oft Heuschrecken suchen. Aber wenn man mal welche fängt, dann hat man so alle 200 oder vielleicht ein bisschen weniger mal so eine rosane dabei. Und das ist dieser Erythrismus. Also es ist so ein genetischer Defekt, glaube ich, wo dann Sachen sehr rötlich werden. Aber dies ist wohl nicht der Fall bei diesem Vogel, sondern das deutlich wahrscheinlichere ist, dass es sich um eine Art Taubenabwehrspray handelt. Der Hintergrund dazu ist, dass TaubenhalterInnen manchmal Probleme mit Greifvögeln haben, im Speziellen mit Sperbern und Habichten, die halt gerne eine Taube fressen wollen. Das ist halt in deren Natur. Und manchmal fangen sie illegal dann diese Greifvögel, um sie dann um die Ecke zu bringen oder zumindest wegzubringen. Und gelegentlich kommt dann auch ein Mäusebussard in diese Falle, das nennt sich Habichtsfangkomst, so eine Lebendfalle. Oder die Greifvögel fliegen direkt in den Taubenschlag so rein. Also sie haben ja manchmal eine Öffnung, damit die Tauben sich auch frei bewegen können und dann wieder zurückkehren. Und es könnte auch sein, dass dieser Greifvogel irgendwie zu einem Taubenhalter oder einer Taubenhalterin kam und dann zur Vergrämung oder zur Markierung mit so einem pinken Taubenabwehrspray ist das falsche Wort, sondern es ist Taubenmarkierspray eigentlich. Damit markiert man seine Tauben oder ja, man kennzeichnet sie irgendwie. Und das ist wahrscheinlich zur Abschreckung dann gemacht worden mit diesem Mäusebussard. So die Theorie, das ist auf jeden Fall ein Interview auch mit Axel Hirschfeld vom Komitee gegen Vogelmord, der ziemlich gut auch diese Fälle kennt und auch einen 1.000 € Belohnung ausgesetzt hat auf Hinweise, die zur Überführung des Täters führen. Im Sommer dann hat er einen Gefiederwechsel. Bis dahin ist er leider ein pinker Mäusebussard, was nicht gut ist für den Vogel, weil damit ist er sehr auffällig. Ich denke, bei der Partnerwahl eher im Nachteil, vielleicht auch im Vorteil, aber ich denke eher, das ist, der wird aus der Reihe fallen und dementsprechend auch Nahrung abjagen, zum Beispiel von Krähenvögeln. Oder also es ist einfach sehr auffällig, was gerade sein Leben nicht unbedingt leichter macht, auch wenn er versucht, Beute zu schnappen.
Ja, und passend dazu hast du uns ja noch eine zweite Nachricht, eine Live-Nachricht quasi mitgebracht. Du warst ja auf der Jagdmesse in Dortmund, war es, richtig?
Ja.
Was kannst du uns denn von diesem Event berichten?
Ja, also ich habe das ja schon im Podcast angekündigt. Ich werde bei der Jagd und Hund, die haben wir hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal kritisiert, weil wir sind jetzt, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, nicht die riesen Jagdfans, aber wir kritisieren auch ganz konkret Punkte daran, zum Beispiel illegale, oder es ist eigentlich legale Jagd, wenn man als Deutscher oder als in Deutschland wohnende Person eine Reise bucht und dann bedrohte Zugvogelarten, die teilweise 90% Bestandsrückgänge hat, halt im Ausland schießt, weil man es hier nicht darf. Also das ist sehr, sehr verwerflich und hat nichts mit Naturschutz zu tun. Gleichzeitig wirbt die Messe damit, dass sie Taktgeber für Natur- und Artenschutz ist. Also das ist sehr viel Heuchelei. Und wir hatten noch einen anderen Punkt, und zwar diese illegale Greifvogelverfolgung. Und ich habe mal unseren live auf der Messe, den Pressesprecher vom Komitee gegen Vogelmord, den wir auch schon zum Bussard gehört haben, interviewt und habe euch das mal mitgebracht. Wir hören mal an, was uns Axel Hirschfeld vom Komitee gegen den Vogelmord sagt.
So, hier gibt's jetzt mal eine kleine Außenreportage von der Jagd und Hund, der größten Jagdmesse Europas in Dortmund. Und ich, Fabian, bin ja auch gerade live mit dabei und sitze zusammen mit Axel, Pressesprecher vom Komitee gegen Vogelmord. Und dieses Jahr haben wir einen Stand. Erstmal, hallo Axel.
Hallo Fabian.
Ja, warum seid ihr hier in der, ich nenne es mal Höhle des Löwen?
Ja, wir kritisieren diese Messe, die Jagd und Hund, ja schon seit vielen, vielen Jahren. Aus verschiedenen Gründen, vor allen Dingen, weil hier eben Dutzende von Firmen ausstellen, die halt Jagdreisen anbieten, wo man zum Beispiel Turteltauben, Wachteln, Knäkenten und andere in Deutschland bedrohte Zugvögel abschießen kann gegen Entgelt, zum Beispiel auf dem Balkan und in anderen Ländern. Das ist ein Punkt. Und ein anderer Punkt, auf den wir hier aufmerksam machen wollen, ist die illegale Greifvogelverfolgung, wo wir auch wissen, dass da immer wieder Jäger als unter anderem als Täter in Erscheinung treten.
Ja, und das ist kein kleiner Fall, sondern wir haben über 2000 Fälle, hat das Komitee gesammelt in den letzten Jahren. Und mit diesen Jagdreisen ist es wirklich unglaublich. Also diese Messe generell, irgendwie alles strahlt Macht aus. Kannst da riesen Autos fahren, irgendwie so Transformers-Autos, die dann so zu hoch sitzen werden. Überall sind Waffen, Messer, ausgestopfte Tiere. Und die Halle mit den Jagdreisen, die ist echt unangenehm. Also dann ist da so ein halbes Zebra oder so ein Elefant. Trophäenjagd ist da auch ganz, ganz viel vertreten. Und die Zugvogeljagd eben auch. Also wir haben uns da auch eine Broschüre mitgenommen. Du kannst irgendwie eine Reise nach Serbien buchen und zahlst dann für eine geschossene, ich glaube Wachtel zahlst du auch irgendwie 2,20 Euro oder für eine Turteltaube, für eine Wachtel 3 Euro, für eine Knäkente 6 Euro Entgelt. Und da steht auch sowas wie, auch ungeübte Schützen schaffen mindestens 20 Wachteln am Tag. Und wenn man sich dann bedenkt, okay, minus, ich glaube, irgendwas zwischen 80% und 90% in den letzten 40 Jahren, dann ist das wirklich bedenklich. Ich habe Axel auch nochmal gefragt, wie er sich so fühlt auf der Messe. Von meinen Gefühlszuständen habe ich ja gerade schon so ein bisschen berichtet. Und wir hören nochmal Axel dazu.
Ja, also wenn man Naturschützer ist oder Vogelschützer, dann ist es schwer, sich hier richtig wohl zu fühlen, ne? Aber auf der anderen Seite ist halt unser Job. Wir müssen halt auch... es nützt ja nichts, wenn wir jetzt hier zu irgendeiner NABU-Veranstaltung gehen und so weiter. Da sitzen meistens Leute, die sowieso schon unserer Meinung sind. Da muss man niemanden überzeugen. Ne? Das heißt, wir müssen sozusagen unsere Kunden da abholen, wo sie rumlaufen. Und in dem Fall gehören einfach sowohl was die illegale Zugvogeljagd oder die legale Zugvogeljagd angeht, die wir kritisieren, oder eben Greifvogelverfolgung, da laufen halt hier mal unsere Kunden rum. Und deshalb haben wir uns gesagt, wir machen dieses Jahr mal einen Hausbesuch bei den Jägern in Deutschland.
Ich fand das mit dem Hausbesuch sehr passend und glaubt mir, die haben wirklich doof geguckt, dass wir da einen Infostand haben, weil das Komitee gegen Vogelmord ist vielleicht auch in Naturschutzkreisen eher der kleinere Verband, aber eben beim Zugvogelschutz eine große Nummer und auch als Jagd- oder als Wilderei-Aufklärende sind die sehr, sehr groß und die Jäger und Jägerinnen kennen uns. Und das hat man gemerkt am Infostand.
Ja, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Gab es Gegenwind? Gab es Kritik?
Auf jeden Fall. Also es gab teilweise auch verachtende Blicke und dann aber weitergegangen, wo ich dann immer versucht habe, die Leute auch in Gespräch, also ich wollte dann auch gerne diskutieren, weil wir sind nicht da gewesen, um generell die Jagd zu kritisieren. Ich meine, dass wir keine Fans sind, kann man sich denken. Insbesondere gegen diese beiden Punkte können die eigentlich nichts sagen, weil die Zahlen liegen auf dem Tisch und lässt sich nicht diskutieren. Das eine ist halt definitiv illegal und das andere ist definitiv verwerflich und hat nichts, also im Gegenteil, wirkt dem Naturschutz entgegen. Und da hatten wir schon auch viele, die gesagt haben, ja, okay, da habt ihr recht, muss ich sagen. Also das hatten wir doch einiges. Ich würde sagen, hat sich echt gelohnt, da zu sein, war eine interessante Erfahrung. Und zwischendurch gab es auch immer die Jagdhörner und Dackelschau, wo dann der stolze Rüde mit 30 Zentimeter Körpermaß präsentiert wurde. Es war schon auch ein bisschen amüsant. Den Hirschröhr-Wettbewerb gibt es Europas Hirschröhr-Meisterschaften. Das habe ich leider verpasst. Das hätte ich auch gern gehört.
Hättest du gerne mitgemacht, ne? Ja, danke Fabian. Danke für den Einblick und danke, dass du da warst, auch im Namen des Komitees gegen den Vogelmord. Natürlich wie immer, wenn ihr mehr zu den News wissen wollt, dann schaut in den Shownotes vorbei. Da verlinken wir euch eben solche.
Thema der Woche.
Ja, wir haben es ja schon angekündigt, wir reden heute über den ADEBAR. Was ist das eigentlich? Wofür steht dieses Akronym? Wie kann ich mich vielleicht beteiligen? Diese und viele, viele weitere Fragen werden wir heute mit unserer Gästin Kim Lindner besprechen. Und hier nochmal an der Stelle herzlich willkommen zum Hauptteil, Kim.
Sehr schön, dass du da bist.
Ja, hallo, freue mich, dass ich hier bin.
Ja, Kim, erzähl doch mal ein paar Wörtchen zu dir. Warum bist du hier? Was hast du mit dem DDA zu tun?
Ja, genau. Ich bin eben beim DDA aktiv in den verschiedenen Monitoring-Modulen. Ich selber koordiniere das Wasservogel-Monitoring und wir haben ja gerade ein großes Projekt am Laufen, bundesweit den ADEBAR. Und da wollen wir heute ein bisschen näher erklären, worum es da eigentlich geht und wie man mitmachen kann.
Bevor wir da näher drauf eingehen, habe ich auch für euch beide ein kleines Spielchen vorbereitet und das werden wir angehen nach der kleinen Werbung.
Jetzt kommt Werbung. Vielleicht erinnert ihr euch an die Episode 39, da ging es um Vogelschlag, fataler Durchblick war der Titel der Episode. Es ging um bis zu 100 Millionen Vögel, die jährlich in Deutschland an Fensterscheiben sterben. Das ist eine enorm große Zahl. Und Versuche zeigen, die klassischen allseits bekannten schwarzen Vogelsticker, die man so oft an Fensterscheiben oder an Bushaltestellen sieht, aber auch UV-Markierungen sind zwar gut gemeint, aber sie bringen leider überhaupt nichts. Es gibt aber Maßnahmen, die durchaus helfen.
Ja, und da bringt unser heutiger Partner Scene den Vogelschutz auf den Punkt. Innovation mit Verantwortung und Transparenz. Das sind nämlich Markierungen, ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Art Punktenetz für Vögel, damit die Scheiben sichtbar werden. Und diese Scene-Elemente können in das Glas integriert werden oder nachträglich darauf angebracht werden als Folie. Und sie sind wissenschaftlich getestet im Flugkanal. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass ein Vogel in so ein, wird in so einen Kanal gebracht und fliegt Richtung Licht. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder eben dieses Element von Scene, wo die Scheibe sozusagen markiert ist, und eine klare Scheibe. Und es hat gezeigt, über 90% weichen aus. Das heißt, sie fliegen nicht zu den Scene-Elementen, sondern Richtung klare Scheibe. Und dann fliegen sie aber nicht dagegen, sondern dann kommt ein Netz. Der Vogel landet also sanft und dem passiert nichts. So wird das getestet. Und ich meine, über 90%, das wird als hochwirksam eingestuft, bringen diese Scene-Elemente.
Ja, und diese Scene-Elemente könnt ihr sowohl für zu Hause als auch für große Projekte planen. Zum einen als Nachrüstelement gibt es zwei Varianten. Zum einen gibt es ein Bändchenset. Das ist ein Band mit Punkten drauf, die ihr leicht anbringen könnt auf kleinen Flächen, wie zum Beispiel auf euren Fenstern zu Hause. Ihr könnt damit eure vogelschlagrelevanten Flächen einfach nachrüsten. Geeignet für den einseitigen wie auch den beidseitigen Vogelflug. Und daneben gibt es noch die Folienrollen. Auch das sind wissenschaftlich nachgewiesene Vogelschutzmarkierungen, die man für den großen Maßstab bekommen kann. Die sind maßgeschneidert für sehr große Glasflächen und auch große Bauprojekte. Und perfekt für ganz neue Projekte ist, dass Scene auch Markierungen anbietet, die direkt in die Scheibe integriert werden können. Da wird also der Vogelschutz von Anfang an mit bedacht.
Ja, und der NABU heißt es auch gut, diese getesteten Vogelschutzmarkierungen. Sie sind erhältlich auch im NABU-Shop. Und unter scene-group.com bekommt ihr auch Beratungen, Tipps, wie ihr nachrüsten könnt, egal ob es kleine oder große Flächen sind. Also S-E-E-N. Das werden wir euch verlinken in den Shownotes. Schaut vorbei.
Ende der Werbung.
So, dann widmen wir uns mal dem Thema des Tages. Und jetzt, Martin Kim, könnt ihr euch auf ein kleines Spielchen freuen. Wie gewohnt für euch Zuhörenden, für die reingezitterten Ultras, es gibt wieder ein paar kleine Fragen, also wirklich nur drei kleine kurze Fragen. Und wenn ihr was richtig beantwortet, dann hört ihr den wunderschönen Gesang des Wüstengimpels. Und wenn was leider nicht ganz richtig ist, was anders formuliert ist für falsch, dann hört ihr den Kesak-Gesang der Großtrappe. Ja, so sieht's aus. Kim macht ein trauriges Gesicht. Das werden wir bestimmt nicht hören.
Ich liebe die Geräusche.
Okay, seid ihr bereit?
Ja.
Fangen wir an. Der Name Adebar ist nicht zufällig gewählt. Es ist neben dem Atlas deutscher Brutvögel der Fabelname des Weißstorchs. Welches Tier gehört zum jeweiligen Fabelnamen? Adebar Weißstorch haben wir jetzt schon mal geklärt. Wer ist denn Reinecke?
Der Fuchs.
Der Fuchs.
Der richtig. Fuchs, genau.
Das ist korrekt. Und dann habt ihr euch einen Wüstengimpel verdient. Okay, das nächste ist leicht. Wer ist denn Isegrim?
Isegrim dürfte der... Nee, Moment, das ist nicht der Bär, ist, glaube ich, der
ich
Wolf.
Ich habe aber auch... Ah, stimmt. Ich habe auch erst Bär gedacht, aber vielleicht hast du recht und es ist der Wolf. Hm?
Aber da bin ich unsicher.
Das lockt dir ein.
Ich würde Wolf sagen.
Ja, lass uns Wolf
ja?
sagen.
Puh,
sehr gehabt. Gut. Ja, ich sollte das nicht mit einfach ankündigen. Wer ist denn Meister Lampe?
Ah ja.
Da habe ich auch schon dran gedacht.
Der, der mit den Löffeln.
Ja, Eier ist... Mhm. Ja, Eier, Löffel, ja. Also... Bitte einloggen.
Der Feldhase.
Hase oder Kaninchen, ja. Das ist jetzt noch die Frage.
Ich glaube, der Feldhase, ne?
Korrekt.
Sehr gut.
Meister Petz. Wer könnte das sein?
Das ist doch dann der Bär. Huh?
Ja, eindeutig. Das ist der Bär.
Boah. Grimbart?
Grimbart?
Das weiß ich nicht.
Ist das vielleicht eine Ziege? Die haben doch so Bärtchen. Aber wüsste ich jetzt auch nicht.
Ich habe an eine Eule gedacht.
Ah, auch gut. Hm. Ja, beides falsch anscheinend.
Vielleicht seine Haare werden tatsächlich für die Bartrasur benutzt.
Ah, das Wildschwein.
Nee.
Nee? Das sind doch auch Bauern. Ah nee, der Dachs.
Der Dachs, richtig. Stimmt.
Ah,
der Dachs.
Ja, richtig.
Okay.
Wer ist denn Hinze?
Hinze? Ich kenne nur Hinz und Kunz.
Ich kenne auch nur Hinz und Kunz. Das ist schwer. Das habe ich auch schon.
Das habe ich auch vorher noch nicht gehört.
Ist das ein Vogel?
Gibt es da auch noch so einen Titel wie Meister Hinze?
Ich glaube nicht.
Hinze. Vielleicht der Steinmarder?
Ist das nicht der Kater?
Ah, okay.
Und den letzten, wer ist denn Nobel? Das kannte ich auch nicht.
Nobel, wer ist denn Nobel? Das könnte ein Vogel sein, oder?
Oder ein Eichhörnchen.
Ah, Eichhörnchen ist gut. Nee.
Es ist der Löwe.
Oh, okay. Ich wusste gar nicht, dass der auch in der deutschen Fabelkultur vorkommt.
Es gibt auch noch mehr. Wackerlos für Hündchen, Berlin für Widder, Gieremund für die Wölfin und Kratzefuß für die Henne habe ich noch gefunden.
Okay.
Kann ich aber auch nicht. Okay, widmen wir uns der nächsten Frage. Der erste Adebar steht bei vielen Ornis im Regal, bei mir zu Hause auch. Die bundesweiten Ergebnisse von 2005 bis 2009 finden sich in diesem Buch. Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber was bringt dieses stolze Standardwerk eigentlich auf die Waage? Wie viel wiegt der erste deutsche Brutvogelatlas? Wir werden heute über das Adebar-Projekt reden, was ja den zweiten, also die zweite Inventur betrifft. Was wiegt der erste? Ich gebe euch Antwortmöglichkeiten. Ist es A, 800 Gramm, B, 1,8 Kilo, C, 2,7 Kilo oder D, 3,2? Ich wiederhole nochmal, was wiegt der erste Adebar? 800 Gramm, 1,8 Kilo, 2,7 Kilo oder 3,2 Kilo?
Weißt du es zufällig aus dem FF, Kim? Nee, ne?
Also er lag lange hier auf meinem Schreibtisch und ich hätte gedacht, ich hätte gesagt B oder C.
Ich wäre auch, also bevor du die Antwortmöglichkeiten vorgegeben hast, war ich bei 2 Kilo.
Mhm.
Aber wenn du so 3 noch angibst, also vielleicht, ich würde auch 2,7, glaube ich, sagen.
Ja, ich auch, so 3 Pakete Mehl.
Ja, guck mal, ja, stimmt. Oh nein.
Er wiegt tatsächlich 3,2 Kilo.
Gut, aber 3 Pakete Mehl.
3 Pakete Mehl. Wisst ihr, wie viele Seiten er hat?
970?
Ja, fast 800. Also knapp über 800.
Ist auf jeden Fall ein Schinken.
Ist ein Schinken. Damit kommen wir zur dritten und letzten Frage. Das Cover ziert wie bei Reingezwitschert das niedliche Rotkehlchen. Aber was ist die erste behandelte Art in dem Adebar, in dem Buch?
Oh je.
Ist das A, der Höckerschwan, B, der Trauerschwan, C, der Nandu oder D, der Weißstorch? Welche Art im deutschen Brutvogelatlas kommt als erstes? Wo sieht man die erste Verbreitungskarte?
Ich weiß nicht wieso, aber ich bin bei Höckerschwan. Das war.
Ich hätte auch gesagt Höckerschwan. Das passt so von der Reihenfolge.
Hatte ich irgendwie so vor meinem imaginären Auge.
Der Höckerschwan ist tatsächlich der erste Vogel in dem NABU-Vogelbuch.
Deswegen vielleicht.
Es ist taxonomisch sortiert, also nach quasi, wie kann man das sagen, nach Art, Verwandtschaft, so. Und da ist der Höckerschwan ziemlich oft der erste Vogel. Aber der Trauerschwan ist noch davor, weil innerhalb von den Schweden ist, ich glaube, es alphabetisch ist, glaube ich, Cygnus atratus, ist nochmal mit A.
Mhm.
Aber es ist auch nicht der Trauerschwan, sondern es ist tatsächlich der Nandu.
Och.
Die Laufvögel stehen systematisch noch vor den Entenvögeln.
Mhm.
Und es fängt an mit dem Rhea americana, so heißt es ja wissenschaftlich. Auf Seite 66 geht's los, vorher gibt es Erklärungen im Buch, der Nandu. So, jetzt haben wir Adebar schon ganz oft gesagt. Ich habe es auch schon verraten, wofür das steht. Sag's nochmal, Kim, wofür steht Adebar?
Atlas deutscher Brutvogelarten.
Atlas de deutscher Brutvogelarten. Vogelart. Achso, dann genau. Nimmt man das B von Brut und das R von Arten. Ja, das ist
genau.
Clever. Ja, und was bedeutet das? Was ist der Adebar?
Ja, im Prinzip kann man sich das vorstellen wie ein großes Kartenwerk und auf jeder Karte ist eingezeichnet, wo eine Vogelart brütet und wie viele Brutpaare es dort gibt in der Region. Und das Interessante ist, dass es sehr, sehr fein aufgegliedert ist. Also ich sehe für jede einzelne Region, vielleicht sogar jede einzelne Stadt, ob die Art dort vorkommt oder nicht.
Und woher stammen denn diese Daten? Das müssen ja Unmengen an Datenpunkten sein, die da zusammengetragen wurden.
Genau, deswegen ist es auch jetzt erst der zweite Durchgang. Das ist natürlich nichts, was man so im Alltagsgeschäft macht, wo man jedes Jahr so einen Aufwand betreiben kann, sondern es wurde ja eben schon gesagt, von 2005, glaube ich, bis 2009 war es,
ja.
Fand der erste Durchgang statt. Und da ist wirklich in einer sehr groß angelegten Aktion überall geschaut worden. Das heißt, sehr viele Leute sind rausgegangen und haben sich daran beteiligt.
Das heißt, für jede Vogelart im gesamten Bundesgebiet.
Genau.
Und wer sind diese Leute? Also sind das alles professionelle Ornis, Ornithologinnen und Ornithologen? Oder kann da jeder mitmachen?
Im Prinzip kann da jeder mitmachen. Also wie das oft so ist, sind natürlich viele Leute dann auch beruflich in der Ornithologie unterwegs. Aber das meiste läuft ehrenamtlich. Das heißt, überall tun sich Leute zusammen, häufig in Gruppen, überlegen sich dann, wie sie das zusammen vor Ort machen können und gehen dann raus. Und dann wird natürlich geschaut, wenn ich Profi bin, dann kann ich vielleicht alle Arten kartieren. Und wenn ich neu einsteige, dann vielleicht konzentriere ich mich erstmal auf einzelne Arten.
Wie viele Leute sind es denn ungefähr? Also wir reden ja jetzt bestimmt im ganzen Bundesgebiet nicht von 100, sondern eher...
Ja, Tausende, mehr. Genau. Man braucht richtig viele Leute dafür. Beim ersten Adebar waren es sogar über 4.400. Jetzt sind wir schon bei 2.800 Leuten. Das ist ganz toll, dass sich schon im ersten Jahr, wir haben ja im letzten Jahr gestartet, so viele Leute zusammengetan haben. Und es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Das heißt, wir hoffen, dass auch noch die eine oder andere Person dazukommt und sich auch beteiligt.
Das heißt, wie lange läuft aktuell das Adebar 2-Projekt? Also du hast gesagt, letztes Jahr gestartet. Bis wann wird denn kartiert?
Genau, insgesamt 5 Jahre. Das heißt, die zweite Saison steht jetzt an und dann geht es noch ein paar Jahre weiter.
Ich meine, wir sagen hier ganz oft kartieren und auch Monitoring, dieser Begriff fällt ganz häufig. Wir haben auch mal eine Folge gemacht, Folge 24 mit der lieben Johanna Romberg zu Monitoring, die hieß Vogelmaps. Da erklären wir das so ein bisschen, aber vielleicht nochmal als groben Abriss. Was heißt das eigentlich, kartieren, monitoren? Wie funktioniert das ganz grob?
Monitoring heißt eigentlich, ich gehe raus, ich beobachte Vögel, dann schreibe ich mir die Daten dazu auf und übermittel die Daten. Und das Wichtige ist, dass es standardisiert ist. Das heißt, es gibt bestimmte Vorgaben, die ich beachte, zum Beispiel zu welcher Jahreszeit ich rausgehe, für Brutvögel dann eben zur Brutsaison, zu welcher Tageszeit ich rausgehe. Und das Ziel ist, dass ich hinterher das wissenschaftlich auswerten kann. Dafür ist es wichtig.
Das heißt, verschiedene Arten fordern verschiedene Tages- und Nachtzeiten, nehme ich an. Ne? Wenn ich jetzt daran denke, ich will ein kleines, weiß nicht, will Singvögel kartieren, dann muss ich wahrscheinlich sehr früh aufstehen.
Häufig, genau, ja. Oder eben auch ganz klassisch, man kennt es für eine Eulenkartierung, geht man dann eben raus und hört dann nachts, welche Eulen da vielleicht rufen und schreibt sich das dann auf.
Und da haben wir sogar einen kleinen O-Ton mitgebracht, oder ihr habt uns den mitgebracht, von einem Kartierer, der draußen unterwegs ist zur Eulenkartierung, was jetzt auch ungefähr zu der Zeit passt. Und den hören wir uns mal kurz an.
Hört ihr den Waldkauz? Nachdem ich jetzt gerade den Klangertrapp aufgespielt habe, hat er sofort geantwortet. Kurz vorher haben noch 2 Waldeulen gebalzt. Die erste Adebar-Kartierung für Eulen läuft.
Ja, läuft. Ganz schön, es läuft. Und er benutzt das Wort Klangattrappe. Vielleicht können wir das auch mal kurz erklären, Kim.
Ja, bei einer Klangattrappe geht es darum, dass man den Gesang oder den Ruf von der Art abspielt und dann lauscht, ob ein Individuum in der Nähe dann antwortet. Häufig ist es ja nicht so, wenn man rausgeht, dass dann die Vögel alle sofort aktiv sind. Der Reviergesang wird ja auch dazu genutzt, um sich von Konkurrenten abzugrenzen. Wenn man dann eben einen Konkurrenten in der Nähe hört, dann ruft man auch. Das Wichtige ist aber eben, dass das in Maßen passiert. Das heißt, auch da gibt es dann Vorgaben, für welche Arten man das macht und zu welchen Tages- und Jahreszeiten.
Ja, sehr wichtig. Also das ist ein sehr effektives, aber sensibles Mittel, was man eben nur bei manchen Arten mit Bedacht einsetzt und nur, wenn man so eine offizielle Kartierung macht und nicht, wenn man jetzt,
genau,
weiß nicht, ich möchte unbedingt den Waldkauz vor die Linse kriegen, dann ist das kein legitimes Mittel.
Gibt es denn Arten, die ein besonderes Augenmerk verdient haben oder sicherlich viele, aber die ein besonderes Augenmerk haben bei der Kartierung oder beim Adebar 2-Projekt?
Ja, auf jeden Fall. Speziell beim Adebar geht es darum, dass wir die Arten, die so mittelhäufig sind, erfassen wollen. In unseren Monitoring-Programmen, die ja durchgehend laufen, da ist es so, dass wir die häufigen Arten gut abdecken und für einige eher seltene Arten gibt es dann spezifische Module. Also zum Beispiel gibt es das eben für das Rebhuhn, dass man dann speziell nach den Rebhühnern schaut. Aber man kann sich ja vorstellen, wenn ich eine gesamte Karte für Deutschland haben will und dann ist eine Art nicht überall, dass ich dann gezielt nachschaue. Und genau darum geht es im Adebar, dass wir wirklich, ich sag mal, jeden Ast und jedes Blatt umdrehen und da schauen, ob eine Art irgendwo vorkommt.
Und man kann sich das so vorstellen, Deutschland wird in ganz viele kleine Kästchen geteilt. Und in jedem Kästchen wird geguckt, kommt diese Art vor? Und wenn ja, in welcher Dichte, also wie viele Brutpaare und ist dann farblich markiert? Und so bekommt man von jeder Art so eine farbliche Karte. Und das ist nicht nur schön anzugucken, schönes buntes Kästchenmuster, sondern Das ist wirklich Grundlage für den Naturschutz, Datengrundlage für ganz, ganz vieles.
Ja, genau. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt die zweite Edition machen. Denn was uns vor allem interessiert, sind ja auch die Veränderungen, die es vielleicht in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Ich denke, das ist auch das, was super viele Leute motiviert mitzumachen, weil sie feststellen, hey, hier bei mir in der Umgebung, ich sehe Veränderungen. Wie kann ich das denn vielleicht auch erfassen und dokumentieren, damit es dann auch für Naturschutzzwecke eingesetzt werden kann und nicht so anekdotisch bleibt?
Ich habe mal noch eine kurze Frage. Nun hat ja nicht jeder und jede den 3 Kilo Schinken Adebar 1 zu Hause im Regal stehen. Man kann aber die Karte aus dem Adebar 1 ja auch bei euch auf der DDR-Webseite sehen, bei den einzelnen Vogelporträts, bei den Artenporträts. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wie man diese Farben und wie man diese Angaben in diesen Kästchen liest? Das sind ja immer so Spannen, die da angegeben sind. Vielleicht hilft das ja dem einen oder der anderen, das besser zu verstehen.
Richtig, man sieht immer als Kästchen dargestellt und im Prinzip, je dunkler die Farbe oder je rötlicher die Farbe, desto mehr Individuen oder Brutpaare kommen da auch vor. Wichtig ist natürlich, wir zählen ja nicht jeden einzelnen Vogel. Es ist trotzdem immer noch so, dass man ja so eine ungefähre Größe angibt. Das heißt, es gibt dann eine bestimmte Anzahl von Tagen, die ich rausgehe, und anhand dessen wird dann gesagt, okay, es sind circa zum Beispiel 1 bis 2 Brutpaare von der Art. Ganz ausschließen kann man natürlich nicht, wenn man jetzt eine Art nicht gefunden hat, dass sie auch wirklich nicht da ist, das geht nicht. Aber wir können damit eben sehr gut abbilden, auch ob sich was verändert hat, wenn vielleicht das Kästchen vor 20 Jahren noch rot war und jetzt ist es nur noch gelb, also ich habe weniger Individuen, dann wissen wir eben, die Art hat da abgenommen.
Apropos, habt ihr da Sorgenkinder, was die Verbreitung angeht? Arten, die stark zurückgehen oder vielleicht auch Lichtblicke, Arten, wo ihr durchaus positive Entwicklungen erwartet?
Ja, auf jeden Fall. Die meisten kennen das von den Agrarvögeln, bei denen sieht es gar nicht gut aus. Wir hatten eben schon das Rebhuhn genannt, unseren Vogel des Jahres. Das Rebhuhn geht leider sehr stark zurück. Das heißt, hier sehen wir auch eigentlich jetzt schon nach einem Jahr Adebar, wir haben ja letztes Jahr schon kartiert, dass ja im Prinzip ganze Landstriche verwaist sind. Für mich ist das auch immer interessant, wenn ich zu Hause bei meiner Familie erzähle, dass wir dieses Projekt haben und dass wir jetzt überall nach den Vogelarten gucken. Und dann kommt immer, oh, das Rebhuhn, das war früher hier so häufig, wenn ich hier langgelaufen bin. Ich habe es überall gesehen.
Beim Kiebitz auch.
Jetzt ist es nicht mehr da, genau, beim Kiebitz auch. Beim Kiebitz ist es auch noch ein bisschen spezieller. Da ist es ja so, dass der häufig noch irgendwo ist, aber es sind einfach viel, viel weniger. Auch das ist ja eine Entwicklung, die wir eben mit diesen Karten darstellen können. Dass wir zwar sehen, er ist noch da, aber die ganzen Brutpaare sind weg und es sind eben nur noch einzelne Brutpaare.
Hast du auch ein paar Lichtblicke für uns?
Ja, definitiv. Also wir sehen, dass sich viele der Großvogelarten erholen. Dazu gehören zum Beispiel so Arten wie Wanderfalke oder Seeadler oder auch Fischadler. Also Arten, die ja früher stark von Jagd betroffen waren, wo es auch sehr lange dauert, bis die Bestände sich erholen, die vielleicht auch von DDT betroffen waren, also die einfach dann nicht so hohen Bruterfolg hatten in der Vergangenheit, die erholen sich und das sehen wir eben auch in den Daten.
Kurze Erklärung, DDT ist ein Insektizid, was die Eierschale
das macht die Eierschale porös,
und
genau.
Dann, genau, sorgt es für weniger Bruterfolg. Okay, wenn ich jetzt selbst aktiv werden möchte, wie kann ich das machen, besonders wenn ich jetzt vielleicht nicht der Vollblut-Ornithologe bin wie Martin Rümmler.
Ja, der erste Schritt ist eigentlich meistens schon getan, denn das Wichtigste ist wirklich, dass man Lust hat mitzumachen. Die Freude an der Vogelbeobachtung steht an erster Stelle. Man kann dann bei uns auf der Adebar-Seite sich so eine Karte anzeigen lassen, wo man sieht, wer ist hier in meiner Region schon aktiv, wo wird vielleicht Unterstützung gebraucht. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, die lokale Koordination zu kontaktieren. Also häufig gibt es eben schon Gruppen, die sich total freuen, wenn jemand Neues dazukommt und sagt, hey, ich möchte mitmachen.
Kannst du vielleicht noch eine kurze Aussicht geben? Du hast gesagt, 5 Jahre läuft jetzt die Kartierung, wir sind im 2. Jahr. Das heißt, wann ist denn damit zu rechnen, dass der Adebar 2 veröffentlicht sein wird?
Ein bisschen länger dauert es noch als die Kartierung, denn bei manchen Arten ist es eben so, dass sie so häufig sind, dass wir eigentlich gar nicht alle zählen können. Und für diese gibt es dann Modellierung. Das heißt, wenn die Erfassung vorbei ist, dann muss da nochmal richtig viel Zeit reingesteckt werden, die Daten zu analysieren. Also ein bisschen dauert das, aber wir hoffen natürlich, dass die Ergebnisse dann noch schnell vorliegen. Wir sind ja auch technisch weiter als vor 20 Jahren, weil die Ergebnisse natürlich auch in ja, Naturschutzfragen einfließen sollen.
Das heißt, wenn ihr da draußen denkt, ich würde eigentlich gerne mitmachen oder mir das zumindest mal angucken, dann schaut doch mal vorbei bei ddr-web.de, äußert euer Interesse, ihr werdet auf fröhliche Herzen und Personen treffen und ich kann euch sagen, ihr müsst nicht jeden Vogel an der Stimme erkennen, sondern es gibt auch Module, mit denen ihr ganz entspannt einsteigen könnt. Rebhuhn ist ja wohl das entspannteste Modul überhaupt, da mache ich auch wieder mit.
Rebhuhn ist super, geht jetzt im Februar auch schon los, genau.
Das heißt, da geht ihr einen Abend raus in der Dämmerung und guckt, ob ihr einen Rebhuhn hört, einen Rebhahn, spielt auch den Song ab und guckt, ob er reagiert. Also es ist wirklich sehr gut machbar. Andere Dinge, so Spechtmodule im Winter oder Graureiherkolonien zählen, solche Sachen, das kann man alles sehr, sehr gut machen am Anfang. Man wird da auch begleitet und dann leistet man seinen Beitrag zu diesem Projekt.
Und ich will an der Stelle nochmal darauf hinweisen, die Bedeutung dieser Daten und der Auswertung daraus, die ist so groß. Also all diese Populationszahlen, die wir immer so wissen wollen für die einzelnen Vögel, die Bestandszahlen, die kommen aus diesem Monitoring-Programm, aus diesem ADEBA-Projekt. Und das ist also essentiell nicht nur für unsere Arbeit beim NABU, aber auch für die Politik und für ganz viele andere interessierte Personen.
Genau, sei es Schutzgebietausweisungen, Bauvorhaben, alles auf europäischer Ebene braucht eben diese Daten. Also da könnt ihr sicher sein, dass ihr einen guten Beitrag leistet. Und gleichzeitig merkt ihr auch, ihr kriegt eine Bindung zu den Arten, wenn ihr draußen wart. Ihr lernt total viel. Ihr könnt euch die Stimmen besser merken. Ihr kriegt viel mehr mit und seht vielleicht auch Entwicklungen, die dann nicht nur gefühlsmäßig sind von wegen, ja Mensch, vor 5 Jahren waren das doch immer mehr Vögel, sondern ihr seht wirklich, okay, hier habe ich mal ein Rebhuhn kartiert, da waren noch 5 vor 10 Jahren und jetzt sind sie weg. Also mach da sehr, sehr, sehr gerne mit. Kim, das kannst du auch nochmal betonen.
Ja, auf jeden Fall. Macht alle mit. Wir freuen uns. Und unser Motto ist, jeder Beitrag zählt. Also wenn ihr Lust habt, selber zu kartieren, dann seid ihr herzlich willkommen. Für alle, die sagen, draußen, da vielleicht nicht, aber ich möchte ganz gerne finanzielle Unterstützung leisten, gibt es auch die Möglichkeit, eine Artpatenschaft einzugehen. Das heißt, wenn man einen Lieblingsvogel hat oder vielleicht eine Art, die man besonders unterstützen möchte, dann kann man eben auch das über eine Artpatenschaft tun.
Ich bin auch Artpate.
Ja, von welcher Art denn?
Vom Singschwan. Mit meinem Bruder und meinem Papa zusammen. Das war so eine Art, die wir immer da draußen gesucht haben und uns gefreut haben in Sachsen, wenn wir den Singschwan gesehen haben. Da steht dann auch die Familie Karwinkel erwähnt.
Ach schön. Und nicht zuletzt ist es natürlich auch eine super Möglichkeit, sich zu vernetzen mit anderen Vogelliebhaberinnen und Liebhabern und Fans, die ja ähnliche Interessen haben. Also schaut nach unter dda-web.de oder wenn ihr mehr zum ADEBA-Projekt sehen wollt, dann adeba.dda-web.de.
NABU-Gezwitscher.
Da haben wir natürlich wieder was aus NABU-Reihen für euch mitgebracht. Wir fangen an mit der Havel-Tour. Da sind jetzt nämlich die Termine raus.
Und zwar könnt ihr mit dem NABU zusammen auf die renaturierte Havel, also Europas größtes Flussrenaturierungsprojekt. Und da ist der Projektleiter und Flussexperte Dr. Rocco Buchter für euch mit dabei. Und es gibt auch einen Termin im April, und zwar der 26. April. Da werden wir auch dabei sein. Also Martin und ich werden diese Tour begleiten. Wir freuen uns schon riesig. Martin, mal zusammen auf Schiff. Das wäre cool. Da werden wir auch hier und da vielleicht einen Ton für einen Podcast aufnehmen und alle, die mitwollen, erklären, was für Vögelchen da rumfliegen, Fragen zu Reingezwitscher, zu allem. Wir freuen uns riesig drauf. Also 26. April. Schaut vorbei unter nabu.de/Haveltour. Mit V.
Ja, dann haben wir noch was in eigener Sache auch. In der EU geraten ja immer wieder wichtige Umweltgesetze unter Druck. Gesetze, die nicht nur unserer Natur und unserer Artenvielfalt dienen, sondern auch uns Menschen natürlich letztendlich. Unter dem Deckmantel des Bürokratieabbaus sollen diese oft für kurzfristige Profite aufgeweicht werden. Und das kann natürlich fatal enden. Deswegen unterstützt unsere Petition Hands of Nature, also Hände weg vom Naturschutz. Sagt klar, was ihr denkt. Und die Petition, wie auch mehr Infos dazu, findet ihr unter nabu.de/Hände weg.
So, und heute haben wir sogar noch ein drittes Gezwitscher. Wieder in eigener Sache, aber in richtig, richtig eigener Sache. Nämlich, es gibt wieder ein Reingezwitschert-Webinar. Wir freuen uns, euch in einem Zoom-Gespräch zu sehen, kennenzulernen. Wir werden etwas zu Vogelstimmen für euch vorbereiten, auch wo ihr so ein bisschen mitraten könnt und ein bisschen schmunzeln könnt zwischendurch. Ihr könnt eure Fragen zu Reingezwitschert, Mensch, Martin, wir haben uns aber einen komplizierten Namen ausgedacht. Also, das wird stattfinden am 25. Februar. Um 18 bis 20 Uhr. Ich wiederhole nochmal für eure Kalender. 25. Februar, 18 bis 20 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Meldet euch an unter nabu.de/mitzwitschern.
Eieiei. Und mit diesem lautstarken Geräusch kommen wir auch schon zum Vogel des Tages. Kim, hast du eine Ahnung, worum es sich hier handeln könnte?
Das war auch
ganz viel durcheinander.
Ja. Echt gemein.
Klang wie eine Vogelkolonie, fand ich.
Es handelt sich hier nämlich um die Rufe von großen Nestlingen. Das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen spiele ich mal den eigentlichen Sound ab, den man so kennt. Aber ich dachte, das wäre für den Einstieg zu einfach. Aber hört rein. So, Kim, ich glaube, jetzt ja, weißt
unser
du.
Unser Adebar.
Genau, passend zur Episode.
Das ist zufällig der Adebar, nämlich der Storch geworden. Übrigens, Meister Adebar haben wir gar nicht besprochen, woher das kommt. Ich habe das mal nachgeguckt. Und zwar Meister generell, das ist so eine ehrwürdige, respektvolle Anrede in den Fabeln. Und Adebar in der Märchensprache ist der Storchname. Und zwar, wahrscheinlich kommt das von Segensbringer. Und zwar kommt Adebar aus dem mittelhochdeutschen Odebar oder Odebero, was so viel heißt wie Segensbringer. Und vermutlich wurde es umgedeutet aus dem germanischen Wort für Sumpfgänger, was zu seinem Lebensstil passt. So.
Ja, und der Adebar, der Weißstorch, ist ja eine der Vogelschutzerfolgsgeschichten in Deutschland, aber auch in Europa, kann man sagen. Durch zum Teil intensive Schutzbemühungen, aber auch durch andere Faktoren hat der Bestand in den letzten Jahrzehnten wieder stark zugenommen. Und ja, vor 50 Jahren, kann man sagen, war er noch relativ selten.
Ganz viel Symbolik vom Kinderbringer, Frühlingsboten, Glücksbringer natürlich. Da gibt es auch eine Herkunft bei Glücksbringer, dass Auda vom Germanisch Glück kommt und Bera Bringer, also Audobera, daraus Adebar als Glücksbringer. Das ist auch noch eine Theorie.
Spannend ist übrigens auch, der Weißstorch zählt zu einer der wenigen Arten in Deutschland, die eine Zugscheide haben. Das heißt, also entlang dieser Zugscheide gibt es Populationen, die in die westliche Richtung abziehen als Zugvogel und die anderen Populationen ziehen nach Osten ab. Also hier haben wir die klassischen Ost- und Westzieher-Weißstorchen.
Kim, kennst du die Geschichte des Pfeilstorchs?
Pfeilstorch?
Ja.
Nein.
Damals, früher, hat man gedacht, dass Vögel sich vielleicht in Teichen vergraben, hinter den Mond fliegen oder ja, was auch immer, nämlich oder in Mäuse verwandeln, weil es auf einmal so viele Mäuse
Ach,
in den.
Pfeil, ja, okay. Mhm.
Genau. Und man wusste nicht, was machen die eigentlich. Ist ja auch ein ganz, gar nicht so naheliegender Gedanke, dass sie einfach mal nach Afrika fliegen, zum Beispiel. Ein Durchbruch dabei, das haben wir auch, glaube ich, schon mal in diesem Podcast irgendwann erzählt, war tatsächlich ein Pfeilstorch. Und zwar hatte der ein Storch, einer wahrscheinlich von einem afrikanischen Stamm, im Hals und ist mit diesem Pfeil nach Deutschland geflogen, wo ihn dann so ein Arzt und Botaniker untersucht hat und dann festgestellt hat, okay, das Holz, das kommt irgendwie ganz, ganz weit aus dem Süden. Und da hat man sich gedacht, oh Mann, der war ja tatsächlich in Afrika. Und ich lese mal ein Kapitel aus dem NABU-Vogelbuch dazu vor. Pfeilstorch. Graben sich Vögel im Winter ein? Verwandeln sie sich in andere Tiere? Es existieren kuriose Theorien zum Verschwinden vieler Vogelarten im Winter. Einige Störche kehrten trotz in ihnen steckenden afrikanischen Jagdpfeilen zurück in ihre Brutgebiete und offenbarten damit das Geheimnis des Vogelzugs. Etwa 25 solcher Pfeilstörche sind dokumentiert. 25!
Das ist ja das nicht ist nur einer.
Und wenn die zurückkehren, auch noch ein interessanter Fakt, und das ist vielleicht der letzte zum Storch, man sagt immer, die sind extrem monogam, immer der gleiche Partner, aber sie sind tatsächlich ihrem Horst, also ihrem Nest, treuer als einem Partner. Das heißt, sie fliegen zum gleichen Nest zurück, übrigens überwintern auch meist auf dem gleichen Baum in Afrika. Und dann entscheidet sich, kommt meist der gleiche Partner, deswegen Monogamie, aber wenn er nicht kommt, dann wird ein anderer auch genommen.
Mhm. Pragmatisch, würde ich mal sagen. Mit dem Klappern entlässt uns der Weißstorch in die Abmoderation. Wie immer natürlich, wenn ihr Bild und Ton zur heutigen Episode sehen wollt, dann schaut doch nochmal beim NABU Instagram-Account vorbei. Und ja, an der Stelle, Kim, vielen, vielen, vielen Dank für den erfrischenden Einblick in die DDA-Arbeit, in das Adebar-Monitoring, in die Adebar-Projektarbeit. Das hat super viel Spaß gemacht und ich fand das super, ja, erleuchtend.
Ja, gerne. Ich möchte mich auch nochmal bedanken, vor allem auch bei allen, die zusammen mit uns draußen unterwegs sind und Vögel kartieren.
Ein ganz großes Dank an dich, Kim, und du hast es richtig gesagt, tausende Ehrenamtliche verdienen hier ein ganz, ganz großes Lob an dieser Stelle. Danke euch. Wir klatschen hier kurz.
Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut mal beim DDA vorbei.
Ansonsten, wie immer, abonniert diesen Podcast, lasst uns eine Bewertung da, drückt das kleine Glöckchen, schreibt uns
an vogelpodcast@nabu.de. Wir freuen uns über eure Nachrichten und ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder.
Dankeschön. Tschüss. Tschüss auch an dich, Kim.
Tschüss, Kim.
Tschüss.
Ciao.
Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast von NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.